Und Jesus sprach, Matthäus 7, wer mitlesen will, Verse 24 bis 27. Und Jesus sprach, wer diese meine Rede hört und tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasser herabkamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und das Wasser kam und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Vor einigen Wochen erhielt ich den Rundbrief einer Missionarin, die ist in Peru, tätig in Lima, in der Hauptstadt Perus, und sie berichtete in diesem Rundbrief von armen Bauern, die am Fluss Rimac, direkt am Fluss, ihre Hütten errichtet haben, dort auch eine kleine Landwirtschaft jeweils betreiben. Und das geht jeweils 9 Monate gut im Jahr. Und dann kommt die Regenzeit und plötzlich wird dieser kleine Fluss Rimac zu einem reißenden Strom und spült die Hütten, die aus Bast, mit Bastwänden versehen wird, sind, spült diese Hütten fort. Und dabei kommen immer wieder viele Menschen, vor allem Ältere und auch kleine Kinder, ums Leben. Und nun hat die kleine Missionsgemeinde dort ein Projekt, die versucht, die Leute zu überzeugen, ihre Hütten nicht neben dem Fluss zu errichten, sondern ein Stückchen weiter oben auf schroffen Felsengestein. Aber die Missionare dort reden sich den Mund fusselig. Denn die Leute haben ihre Gegenargumente und sie sagen, dort unten am Fluss, da ist fruchtbares Land. Da können wir unser Getreide aussäen und die eine oder andere Gemüsepflanze setzen, die dann auch aufwächst. Und oben auf den Felsen, da ist eben Felsgestein. Und ein weiteres Argument ist, dass man dort oben nur unebene Grundstücke hat. Durch den Felsen, der ja schroff ist und seine Ecken und Kanten hat. Und es würde eine ungeheure Arbeit, viel Schweiß und Mühe kosten, die Felsen zu glätten und darauf dann die Hütten zu bauen und außerdem auch nur unter großen Mühen und Anstrengungen sind, diese Grundstücke da oben zu erreichen über einen Felsenpfad, der dann nach oben führt. Und all diese Überlegungen führen also immer wieder dazu, doch unten auch nach dem starken Regenfall und nach den Katastrophen, die da passieren, unten wieder die Basthütten zu errichten. Die Missionare bitten darum, dass wir dafür beten, dass die Leute Einsicht bekommen und auf die Ratschläge der Missionare hören. So ähnlich muss es Jesus ergangen sein. Denn das, was dort in Lima, in Peru, dort an diesem Fluss einer Tagesordnung ist jährlich passiert, das passiert auch im alten Israel. Die Leute siedelten sehr gerne an den Wadis. Das waren so kleine Flussläufe, die das Jahr über ganz harmlos daherkommen, oft auch ausgetrocknet sind, ein Stückchen fruchtbares Land hinterlassen und dort bauten sie gerne und oft ihre Häuser. Und nun kam ja Jesus aus dem Zimmermannshandwerk. Er war der Sohn eines Zimmermanns und war also mit diesen Geschichten dort vertraut. Und ich kann mir vorstellen, dass sein Vater, der ja nicht nur Tischler war, wie er manchmal dargestellt wird, sondern wirklich ein Baufachmann, manchmal die Leute überzeugen musste, doch nicht ihre Häuser dort in den Wadis zu bauen, sondern ein Stück höher gelegen auf Felsengrund zu stellen. Und die Argumente, die die Leute damals dagegen ins Spiel brachten, das wissen wir ja aus anderen Quellen, waren dieselben wie die Leute aus Lima. Und ist es so fruchtbar? Es ist einfacher, findet ebene Grundstücke und da oben auf dem Felsen, das kostet Schweiß und Mühe und Arbeit. Und da kann man vielleicht auch nicht so in einer Phase, in einer Sommerphase so ein Haus errichten, das braucht auch Zeit. Und das, was Jesus hier im Gleichnis erzählt, war allen Leuten in Israel eigentlich vertraut. Der kluge Mann baut sein Haus auf Felsengrund und der Törichte, der setzt es auf den Sand, direkt an den Wadis. Das war ein Sprichwort, auch in der damaligen Zeit, und hat sich ja auch, wenn man so will, in unseren Volksweisheiten verankert. Ich habe vor einiger Zeit noch mit jemandem gesprochen, der sagte, ich habe Aktien gekauft und habe da mehrere tausend Euro in den vergangenen Monaten und jetzt kommt es in den Sand gesetzt. Dahinter steckt genau dieses Bild. Was mich gewundert hat hier an dieser Geschichte ist allerdings, dass die Leute über diese, ich sag mal, Binsenweisheit, über diese Volksweisheit, die Jesus hier im Gleichnis bringt, sich entsetzen. Sie entsetzen sich über das, was er sagt. Also über etwas, was sie doch eigentlich, so dachte ich zunächst, wissen, was also Volksweisheit, Binsenweisheit, was ihnen vielleicht viele vorher schon gesagt haben und ihre Groß- und Urgroßeltern ihnen vielleicht mit ins Leben gegeben haben. Bau dein Haus auf Felsen und nicht auf Sand. Also was ist daran so furchtbar? So entsetzenswürdig? Denn das steht ja ausdrücklich. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte, dass sie erschraken über das, was er da sagt. Ich habe dann die Antwort gefunden, als ich den Text noch einmal genau studiert habe. Das heißt nämlich zu Anfang, und Jesus sprach, wer diese meine Rede hört und wer diese meine Rede tut. Das heißt, dieses Gleichnis steht am Ende einer langen Predigt, die Jesus gehalten hat. Und er fasst hier gewissermaßen noch einmal seine Predigt zusammen. Und er sagt, wer meine Predigt hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen gründet. Welche Predigt meint Jesus? Die Bergpredigt. Die hat er vorher gehalten, Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Von der wir vorhin die Einleitung gehört haben, durch Helmut Jager. Selig sind die Friedensstifter, die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen, die Sanftmütigen, sie werden das Reich ererben und so weiter und so fort. Aber auch viele andere Aussagen, die wir manchmal so ein bisschen beiseite schieben, weil sie uns wie der Felsengrund dort in Lima und auch im alten Israel ein Stück schroff vorkommen und unfruchtbar. So kann man doch in diesem Leben nicht leben, nach diesen Regeln, die Jesus dort den Menschen wieder weitergibt. Nämlich die eine Wange hinzuhalten, auf die noch nicht geschlagen wurde, nachdem man vorher schon verprügelt worden ist. Eine längere Wegstrecke mit einem Menschen zu gehen, als die Wegstrecke, um die er bat. Und wenn man von einem Stück ein doppeltes hat, davon die Hälfte einfach abzugeben. Wunderbare Gedanken. Aber kann man mit der Bergpredigt leben? Kann man seine Feinde lieben? Kann man aufhören, die Ehe zu brechen, wenn Ehebruch nach den Worten Jesu schon bedeutet, dass ich in meinem Herzen, das heißt in meinen Gedanken, die Ehe breche?
Geht das überhaupt?
Und wie oft sagen wir zu den Leuten, die mit uns unterwegs sind, in Gedanken oder auch laut, du Idiot? Oder noch schlimmere Dinge. Denke an das, was ich im Auto gesagt habe gestern, als ich nach Oldenburg fuhr zur Einschulung meiner Nichte und jemand von hinten drängelte mit Lichtzeichen und an mir sozusagen vorbei wollte, dritte Spur eröffnet auf der Autobahn. Ich sage es hier lieber nicht. Aber Jesus hat gesagt, das, was du da gesagt hast, macht dich schuldig. Und wenn der Platzregen des Gerichtes Gottes über dein Leben kommt, dann wirst du sehen, was du davon hast. Der zu seinem Bruder sagt ihm nach, der ist schuldig des göttlichen Gerichtes, des Feuers. Also danach kann man doch nicht leben. Das praktische Leben hier und jetzt in dieser Welt ausrichten, wo doch alle möglichen Leute anders leben. Da muss ich mich doch stromlinienförmig irgendwie anpassen. Und das war der Schock bei diesen Leuten. Dass sie die Worte Jesu gehört hatten, die Bergpredigt, und dass sie unter dem Eindruck dieser Worte das eigene Lebensfundament überprüften und plötzlich verstanden, unser Lebenshaus, das haben wir nicht auf Felsen gebaut, weil wir auf anderen Fundamenten gebaut haben. Das steht auf Sand. Von einem Pastor hörte ich einmal, dass er einen Besuch machte bei einem schwierigen Gemeindemitglied. Bei uns gibt es ja keine schwierigen Gemeindemitglieder. Aber der hatte da so einen, der ständig ein Herz des Konfliktes in der Gemeinde war. Aber gleichzeitig auch ein ganz frommer, der den Pastor immer auch gerne rechts überholen wollte, wenn es um irgendwelche Glaubensaussagen ging. Und der alles glaubte, was in der Schrift stand. Und nachdem sich der Pastor das eine lange Zeit angeschaut hatte und immer wieder auch Leute zu ihm kamen, sich über diesen Bruder beschwerten und sagten, das ist doch unmöglich, was der da mit uns und mit unserer Gemeinde macht, machte sich der Pastor eines Tages auf den Weg. Der Bruder war auch wohlhabend, ein großes Haus, einen prächtigen Eingangsbereich, und es öffnete ihm jemand, ein Angestellter, und ließ ihn dann erst das warten in dieser Eingangshalle. Der Hausherr kommt gleich. Und er schaute sich dann um und fand an der Wand dieser Eingangshalle, wunderbar eingerahmt, die Bergpredigt Jesu. Matthäus 5 bis 7. Und als er einige Zeit drauf schaute, kam auf den Gedanken, sie von der Wand zu nehmen. Hat sich aber ein bisschen überschätzt dabei. Konnte das gewaltige Bild und den gewaltigen Rahmen nicht halten. Es fiel runter und das Glas, hinter dem die Bergpredigt zu finden war, zerbrach. Der Hausherr kam wütend in den Raum, und können uns das vorstellen, und stellte den Pastor zur Rede. Und dann sagte der Pastor, die Bergpredigt ist nicht gedacht als Schmuck, als Wandschmuck, als Ausstattung deines Lebenshauses. Die Bergpredigt ist gedacht als Fundament, was man ja nicht sieht. Wenn ich ein Haus ansehe, dann sehe ich die Mauern und das Dach, aber selten das Fundament. Und dann ging er mit diesem wütenden Hausherrn diese Bergpredigt durch und unterstrich mit seinen Worten besonders die Stellen, wo nun er als Pastor den Eindruck hatte, es bei dem Hausherrn mangelt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Hausherr nicht auf den Mund gefallen war. Und dann mit der Bergpredigt das Fundament des Lebens des Pastoren dann im Gegenzug überprüft. Also, wie sieht es bei dir aus? Wie ist es zum Beispiel bei dir im stillen Kämmerlein? Du betest in der Öffentlichkeit in wunderbar gesetzten Worten, liturgisch immer wunderbar einfunktioniert, passend zum Text und zu deiner Predigt und zu dem, was wir dann auch nochmal besonders hören sollen. Aber wie ist es mit deinem Gebet im Kämmerlein, mit deiner stillen Zeit? Wie sieht es mit deiner Ehe aus? Du redest mit ganz vielen Leuten in der Gemeinde. Nimmst dir Zeit, verabredest dich mit ihnen. Wann hast du zum letzten Mal mit deiner Frau gesprochen? Intensiv. Nicht nur darüber, was heute und morgen eventuell gemacht werden muss. Über euch selbst, über eure Ehe, über eure Beziehung zueinander. Ist es nicht so, dass eure Ehe immer sprachloser geworden ist? Oder wie sieht es mit deiner Feindesliebe aus, Pastor? Was hat er Strategien entwickelt? Du gehst nicht auf Konfrontation. Du knallst nicht mit gleicher Münze zurück. Aber du kannst auch auf eine fromme Art und Weise Leute, wenn du willst, fertig machen. Und so ging das über eine ganze Zeit dann hin und her. Beide prüften sozusagen das Fundament, auf dem sie gebaut haben. Und sie kamen dann miteinander zum Ergebnis. Es war ein Aufbruch in der Gemeinde, miteinander zu Jesus zu gehen, einander Vergebung zuzusprechen, Schuld auf den Tisch zu legen und Jesus zu sagen, du sollst das Fundament unseres Lebens sein. Wo haben wir unser Lebenshaus gebaut? Auf welchem Fundament? Kann man natürlich anfangen und sein Lebensfundament überprüfen, so wie die beiden das gemacht haben. Und dann am Ende sagen, da steht doch schon mein Lebenshaus. Muss ich das jetzt abreißen, wenn ich ein neues Fundament legen möchte? Ich habe vor einiger Zeit in einer historischen Stadt, gesehen, wie ein Haus ganz langsam zusammenfällt, weil das Fundament darunter abgesunken ist. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass der Boden nachgibt. Lüneburg ging jetzt auch vor einiger Zeit durch die Nachrichten. Ein Stadtteil in Lüneburg, der absinkt. Da werden im Moment Programme entwickelt, um diese historischen Häuser zu retten, die nicht abzureißen, sondern die zu retten. Einige mussten abgerissen werden inzwischen. Und einer der Versuche sieht so aus, dass man versucht, unter diese Häuser ein neues Fundament zu schieben. Nicht hier und da was zu machen, abzustützen oder so, sondern darunter ein neues Fundament. Der moderne Felsen ist ja Beton. Jesus spricht ja von sich selbst, das Neue Testament, von Jesus als von dem Felsen. Und wenn wir spüren, dass unser Lebenshaus ins Wackeln kommt, ist es wichtig, dass es ein neues Fundament bekommt. Die Bergpredigt Damit wir Jesus schon zeigen, wo es denn in unserem, in den Grundfesten unseres Lebens wackelt, wo die Risse sind und wo die Gefahr besteht. Aber er selbst möchte das Fundament unseres Lebens sein. Und wenn wir Jesus an der Bergpredigt messen, stellen wir fest, dass Jesus immer das tut, was er auch sagt, im Gegensatz zu Pastoren und anderen Gemeindemitgliedern. Wir nehmen den Mund manchmal sehr voll, und wenn wir unser Leben daneben liegen, bleibt immer das Minus. Aber Jesus ist der, der es tut, was er sagt. Darum sagen die Leute hier auch in der Geschichte, er lehrte mit Vollmacht. Damit meinen sie anders als die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Er tat das, was er sagte. Wort und Leben, Lehre und Leben waren bei Jesus identisch. Und deswegen ist es so wunderbar, dass der Herr Jesus nicht nur außen vor steht, wie der Mann vom Bauprüfungsamt und unser Fundament überprüft und sagt, worauf hast du dein Leben gebaut? Sondern dass er sich selber anbietet als Fundament für dein Leben. Damit, wenn der Platzregen kommt und die Stürme um dein Lebenshaus toben, du fest stehst. Dieses Fundament hat natürlich Auswirkungen auch auf unser Leben. Und auch auf den Bau, der auf diesem Fundament errichtet wird. Und vieles ist einfach erneuerungs-, renovierungsbedürftig. Und Jesus mutet uns zu, dass wir während der Renovierungsphase auch in diesem alten Haus wohnen bleiben. Das merkt jeder, der Christ wird. Jeder, der sich für Jesus entscheidet, der merkt plötzlich, dass er Probleme bekommt, die er vorher nie hatte. Und er merkt plötzlich, dass es windig wird in seinem eigenen Leben. Und dass Fenster ausgetauscht werden und Türen und Mauern erneuert werden, nachdem das Leben ein neues Fundament bekommen hat. Sodass es ganz ungemütlich ist in dieser neuen Wohnung. Aber was Jesus verspricht ist, diese Wohnung, dieses Haus wird Sturm und Regen überdauern. Und der Jesus hat als Fundament seines Lebens, er spürt auch, wie sich bestimmte Dinge in seinem Leben verwandeln. Er wird nicht perfekt. Nur einer ist perfekt, Jesus Christus. Aber er merkt, wie sich bestimmte Dinge verändern. Und ich erlebe immer, dass dort sich in meinem Leben Dinge anfangen zu verändern, wo ich plötzlich in meinem Gewissen, meinem Herzen angepiekst werde. Oder wo ich plötzlich anfange, neu zu hören, auch zu fragen, Herr Jesus, was willst du? Wie soll das Fundament meines Lebens aussehen? Worauf soll ich bauen? Und dann die Bergpredigt zum Beispiel lesen. Und da plötzlich merke, wie Jesus mich durch diese Bergpredigt an bestimmten Stellen anspricht. Das ist im Moment das Problem, an dem du arbeiten musst. Das muss verändert werden in deinem Leben. Und ich habe inzwischen schon seit 2-3 Jahren sämtliche Bibelsprüche an den Wänden verzierte entfernt. Ich liebe es, dass sie an der Wand zur Schau gestellt werden. Sondern ich möchte, dass durch sein Wort das Höhe mein Leben erfährt. Das geht sicherlich auch dadurch, dass man ab und zu mal so auf ein Wort schaut, das irgendwo an der Wand hängt und sich dadurch ansprechen lässt. Aber ich habe erlebt, dass die Bibelworte, die bei mir an der Wand hängen, mich nicht mehr ansprechen. Ich habe mich einfach an das Bild gewöhnt. Aber die Bibel aufzuschlagen, die Bergpredigt in diesem Falle und zu sagen, Herr, was willst du, dass in meinem Leben verändert werden soll? Im Umgang mit mir selbst, im Umgang mit meinem Nächsten und mit meinen Feinden, meiner Familie. Was möchtest du, dass Priorität in meinem Leben bekommen soll? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Das ist ein wunderbares Wort. So ein Geschäft, das Jesus uns vorschlägt. Zuerst nach seinem Reich zu trachten und alles andere wird uns zufallen. Glauben wir das, dass das so ist? Steht in der Bibel. Aber bewegt es auch unser Leben. Und vor allem in allen Fragen meinem Vater im Himmel zu vertrauen. Immer wieder neu von Jesus vor Augen gemalt zu bekommen, dass der Vater im Himmel alles weiß, auch das, was ich brauche. Das ist manchmal anders als das, was ich mir vorstelle oder meine zu brauchen. Ich habe in der letzten Woche so einen Karton gesammelt an Akkus. Und ich habe gezählt, das sind über 60 Akkus, die ich im Laufe der letzten 10 Jahre dadurch gesammelt habe, dass immer mal ein neues Gerät fertig war, mit einem neuen Akku natürlich. Und es war bislang so, dass die Akkus alle unterschiedliche Anschlüsse hatten. Und man immer dachte, dann kannst du vielleicht nochmal irgendwann gebrauchen. Braucht man aber nicht. Ich habe diese Kiste in all den Jahren nie angerührt, nur immer wieder mit neuen Akkus befüllt. Und an der Stelle ist mir aufgefallen, was ich manchmal so in meinem Leben denke, was ich denn unbedingt brauche, was dann hinweg ist. Es gibt Geräte, die sich bei mir stapeln, die ich nie gebraucht habe, in meinem Leben auch gekauft, weil ich denke, dachte ich brauche es. Noch schlimmer ist, wenn ich durch meinen Bücherschrank gehe. Und sogar die viele andere Dinge an dieser Stelle. Und diese ganze Sorge, was brauche ich denn für mein Leben, kommt ja eigentlich daher, dass mein Leben an bestimmten Stellen nicht auf diesem Fundament steht. Jesus Christus, der gesagt hat, alle eure Sorgen werft auf mich, ich sorge für euch. Glaube ich ihm das? Das ist eine Misstrauensvotum. Viele Dinge, die ich habe und von denen ich meine, dass ich sie brauche, ist ein Misstrauensvotum gegen meinen Vater im Himmel. Und gegen meinen Herrn Jesus, der sein Leben für mich am Kreuz dahingegeben hat, alles mir gegeben hat und mir damit zeigt, dass er sich um alle Dinge auch meines Lebens kümmert. Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Das ist das Fundament meines Lebens. Jesus, du sollst das Fundament meines Lebens sein. Und manchmal müssen wir nachchecken, ob die Anbauten und die Neubauten auf unserem Lebensgrundstück alle auf diesem Fundament gebaut sind. Oder ob wir nicht auf Sand gesetzt haben. Deswegen eine herzliche Einladung an euch, in der nächsten Woche die Bergpredigt zu lesen und mal zu testen, auf welchem Fundament steht euer Lebenshaus. Der kluge Mann baut sein Haus auf Felsen.